Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hi Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Kaffee und Fluchen. Heute zum ersten Mal mit Luise, mit der ich zusammen Studopolis vor einigen Jahren gegründet habe. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, nachdem Zilli in ihren wohlverdienten Podcast-Ruhestand gegangen ist, nachdem sie das 4 Jahre großartig gemacht hat und jetzt so viele Projekte hat, dass sie es nicht mehr geschafft hat. Freue ich mich sehr, dass du jetzt das mit mir zusammen machst.
Ich freue mich auch sehr, Ivy, und danke, Silly, dass ich deinen Posten hier übernehmen darf.
Genau, heute haben wir zu Gast den Gründer und CEO von 1,5 Grad. Es ist relativ schwierig, dein ganzes Leben in unseren kurzen Podcast zu pressen. Du bist aufgewachsen auf einem Biobauernhof in Niedersachsen, hast Zivildienst, haben wir gehört, in einem Kibbutz in Israel gemacht, hast angefangen, Jura zu studieren und auch Wirtschaft später dann ein bisschen, hast das aber nie beendet, weil du schon angefangen hast zu gründen und warst dann nach Stationen bei den Firmen Sonnen und Tesla und noch andere Sachen, die du zwischendurch gemacht hast, hast du dann irgendwann 1,5 Grad gegründet, was inzwischen ein Unicorn ist und eins unserer erfolgreichsten neuen Energie-Gesamtlösungsanbieter. Warst du schon immer so, dass du so einen Tatendrang hattest, dass du so viel gemacht hast, oder gab es einen Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, jetzt lege ich los?
Ich glaube, ich hatte immer schon ziemlich viel Tatendrang, aber ich hatte auch eine lange Zeit, wo kein Yield kam, wenn man auf Englisch sagen würde, also wo du einfach so, gerade im Studium, war, fand ich schrecklich, aber ich hatte immer schon Tatendrang, und irgendwann wirst du ein bisschen süchtig, weil du, wenn du merkst, dass du kannst zwar auch mal 100 Neins bekommen, aber wenn du dann ein Ja bekommst, merkst du halt auch, dass du was schaffst, ja, und ich, das würde ich sagen, hat mein Leben geprägt, dass ich in so einer Sinnkrise-Phase im Studium war, weil man irgendwie nicht so wirklich vorankam, gefühlt ich nicht, und danach habe ich gemerkt, dass wenn man dranbleibt und Gas gibt und klar ist, dass man ganz schön viel erreichen kann, auch wenn es zwischendurch mal anstrengend ist.
Und so als junges Unternehmen stellt ihr ja auch viele Leute ein und auch viele junge Leute. So, auf welche Skills achtest du dann besonders? Ist dann so Studium an erster Stelle und besonders gute Noten? Oder was ist so das, was dich dann überzeugt, den in dein Team zu holen?
Vor allem die Einstellung, ne? Ich glaube, an allem anderen kann man arbeiten. Die Einstellung ist halt schwierig, wenn die nicht richtig ist. Also wenn jemand keine gute Grundeinstellung hat, einfach so einen gewissen Drive mitbringt, auch einfach quasi nicht zu zügeln ist. Ja? Das mag ich besonders, wenn Menschen einfach nicht zu zügeln sind, weil die einfach los wollen und Bock haben und ins Agieren schnell kommen von sich aus. Das finde ich eine gute Einstellung, und der Rest ist optional. Ne? Also ich glaube, Einstellungssache ist das Wichtigste überhaupt.
Also gebt ihr auch vielen Leuten ohne Studium oder abgeschlossene Ausbildung, die aber das richtige Set mitbringen, charakterlich, gebt ihr eine Chance, oder ist das schon die Ausnahme?
Nee, absolut. Das ist eher die Regel. Es gibt natürlich bestimmte technische Anforderungen, also entweder in der Elektrotechnik, aber auch im Engineering, wo man einfach bestimmte Qualifikationen braucht, weil man ansonsten einfach das dann doch nicht kompensieren kann, weil es auch rechtliche Hürden und Einschränkungen gibt. Aber ansonsten auf jeden Fall. Und das sieht man auch am Leadership schon, ne? Also unser CPO Yannick, den habe ich kennengelernt, da war er Werkstudent bei Tesla, der hat Journalismus studiert. Heute ist es aus meiner Sicht einer der absoluten Experten im Bereich Clean Tech, Deep Tech, der Erneuerbaren, auch technisch total tief drin, also ein kompletter Autodidakt. Wenn du neue Dinge machst, ist es auch wichtig, dass du autodidaktisch arbeiten kannst. Oder Sascha Koppe, der den Gesamtumsatz verantwortet, den habe ich kennengelernt, da war er bei DHL und hatte so seine Fischdosen vorne im Handschuhfach, von denen hat er gelebt, um damit sein Dasein zu fristen. Hat auch noch studiert, kam dann auch zu Tesla. Also da könnte ich jetzt ewig weitermachen. Ja. Also das ist bei uns schon Teil der DNA, und ich glaube, insofern ist das nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Und wie gesagt, natürlich ein Elektromeister muss ein Elektromeister sein, sonst darf er nicht an die Elektronik.
Und wenn ihr viele junge Leute einstellt oder Leute aus unserer Generation, jetzt von Ivy und mir, uns wird ja oft so vorgeworfen, keiner hat mehr Lust zu arbeiten, Work-Life-Balance ist am wichtigsten. Kannst du das so unterschreiben? Oder
total.
Okay. Und wie, Also was bedeutet das dann für so ein Unternehmen, so wenn dann, keine Ahnung, zum Beispiel bei der Einstellung gefordert wird, ja, ich will nur mit einer 4-Tage-Woche bei euch arbeiten, kann man das machen?
Also dann würden wir dich einfach nicht einstellen. So, oder in der Probezeit, wenn ich es mitbekommen würde, auf jeden Fall kündigen. Ich glaube aber auch, dass das ist ja was anderes. Also ich glaube, man muss erstmal darüber sprechen, was ist für dich der Beruf? Und wir würden sagen, Beruf soll auch noch Berufung sein. Das heißt, wenn du Leidenschaft für ein Thema entwickelst und auch Eigenverantwortung, also dich für dein Projekt bei einem Unternehmen oder egal wo, auch euer Projekt, ne, lebt ja davon, dass man Bock drauf hat. So, also ich habe Leidenschaft, ich habe Bock. Und wenn du das hast, das ist auch das Einstellungsthema, dann ist der Rest ja sowieso Randnotizen. Und natürlich muss man irgendwann mal Urlaub machen. Und natürlich gibt es Familienzwänge und natürlich gibt es tausend andere Themen. Die sind dann aber auch kein Grundthema mehr. Ich glaube, was für Teams schlecht ist, ist, wenn jemand reinkommt, der offensichtlich ausstrahlt, dass er wirklich am Ende für den Beruf, also für das Projekt, an dem man arbeitet, keine Berufung empfindet. Und solche Leute wollen wir am liebsten gar nicht haben. Ne? Und es kann ja sein, dass die Berufung empfinden für irgendwas anderes. Aber wir möchten schon dafür werben, dass Menschen zu uns kommen, die sagen, ich kann mich damit identifizieren. Und auch mit meiner täglichen Arbeit identifiziere ich mich mit dem Team und mit dem, was ich da mache. So, und das, da gibt es schon, glaube ich, unterschiedliche Welten. Es gibt viele junge, tolle Leute, die das total leben. Aber es gibt halt auch die ein oder anderen, die versuchen, ihre Berufung woanders zu haben und den Beruf zu benutzen für zum Geldverdienen. Das ist auch legitim. Aber wir würden immer gucken, ist dein Job bei uns auch deine Berufung? Und wenn es nicht das Potenzial hat, ich sage immer, your lifetime project zu werden. Also wenn es noch nicht mal am Anfang irgendwo man das Potenzial sieht, dass es dies könnte mein lifetime project werden, nur beruflich, erstmal karrieretechnisch, dann würde ich abraten, bei uns zu arbeiten. Und da gibt es schon viel. Entitlement ist für mich das Stichwort. Ich bin ja auch so zwischen diesen Welten. Das finde ich euer Projekt super spannend. Also selber in der CDU, aber auf dem Biobauernhof aufgewachsen. Startup für Klimaschutz, aber gleichzeitig Unternehmer, der auch kapitalistischen Regeln unterliegt. Und insofern, glaube ich, ist es grundsätzlich schon so, das Entitlement-Thema ist eins, was einfach nur allem im Weg steht. Ne? Also, ja.
Aber hast du das Gefühl, es ist bei unserer Generation weniger Arbeitsbereitschaft da als bei den früheren Generationen? Also glaubst du, das ist ein Generationsproblem oder wie ist da deine Wahrnehmung?
Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Das ist ja immer so eine gefühlte Wahrheit. Ja. Ich denke schon, dass wir in den letzten 20 Jahren sehr gute Jahre hatten für junge Menschen, die in den Job eingestiegen sind. Das heißt, du konntest schon Cherrypicking machen und du konntest auch sagen, ich mache irgendwie Arbeit aus Lissabon und verarsche meinen Arbeitgeber und mache ich meine Zeitabrechnung halt irgendwie. Und da gibt es schon viele Tricks da, die das sehr gut gemacht haben und da gab es auch viel Raum für. Ich glaube, die Zeiten ändern sich gerade ein bisschen. Das merken wir auch schon im Bewerbermarkt. Also wir hatten 55.000 Bewerbungen letztes Jahr und noch nicht mal ein Promille schafft es rein. Und da kann man dann natürlich den Standard auch wieder ein bisschen anheben. Und deswegen glaube ich schon, dass die letzten 10 Jahre besonders waren, weil man halt Vollbeschäftigung hatte. Wirklich alles wurde immer nur besser. Es gab Fachkräftemangel. Und das löst sich jetzt schon. Deswegen gibt es wieder ein bisschen mehr Wettbewerb und ich glaube, das tut auch gut. Also gerade jungen Menschen ist auch ein bisschen langweilig ohne Wettbewerb, finde ich jetzt.
Absolut.
Du hast ja gerade eben schon angesprochen, dass du auf dem Biobauernhof groß geworden bist, dann trotzdem CDU-Mitglied, ein Startup.
Vor allem trotzdem erstmal.
Naja, es sind ja schon verschiedene Realitäten.
Warum?
Und wenn man so ein bisschen.
So nimmst du sie wahr, die CDU.
Ich nehm sie so wahr. So, wenn man immer so zwischen zwei Werten quasi hin und her springt und überlegt, wo gehört man hin? Du warst ja auch vorher mal bei den Grünen, wenn ich das richtig gelesen habe. Was ist jetzt gerade so dein aktueller Status, wenn man das so sagen kann? Und willst du irgendwie probieren, die Grünen jetzt so konservativer zu machen oder die CDU grüner? So, was ist da deine Mission dahinter?
Ich weigere mich einfach, genau wie du jetzt schon sagst, du bist im Biobauernhof, dann musst du, wie kannst du denn CDU-Wähler sein?
Schubladendenken.
Nein, aber ich glaube auch, das ist ja auch, du wirst ja dadurch auch geprägt. Also ich bin als Kind, mit verdreckten Gummistiefeln in die Schule gekommen und die anderen hatten halt Sneaker an. So, ich war auf so einem Halbinternat. Und dann kriegst du ja auch ein Stigma ab. Und ich hatte alle Stigma einmal. Und ich muss schon sagen, ich persönlich habe eben keinen Bock. Ich kann ja, als Beispiel, ich kann daran glauben und es auch technisch verstehen und dahinter stehen zu sagen, dass die Erneuerbaren mit dem richtigen Strommarktprinzipien die günstigsten Energie, also wir nennen das Energy Abundance, also einfach ein Szenario ermöglicht, wo die Energie unglaublich günstig werden wird. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht trotzdem auch Werte vertreten kann, wo ich zum Beispiel sage, dass ich Entitlement scheiße finde und dass ich glaube, dass wir zum Beispiel zu viel Bürokratie haben und dass auch Marktwirtschaft richtig ist und wichtig ist. Ich sehe das ja als Katalysator, das eine für das andere. Und insofern glaube ich, ist immer dieses, durch Wahlen und Politik geht es ja eher aus meiner Sicht immer um Selbstbestätigung und jeder sucht sich dann halt, kalibriert sich so, dass er möglichst Leute um sich hat, die mal intellektuell versiert und mal nicht, sich gegenseitig bestätigen. Und darin sehe ich wenig Wert. Und ich glaube auch nicht, dass es sich ausschließt, in der CDU zu sein, für mich nicht, und auf dem Biobauernhof aufgewachsen zu sein. Ich sehe da drin das große Potenzial. Leute, die ihr ganzes Leben in einer Bubble verharren, finde ich besonders langweilig. Und den werfe ich auch grundsätzlich eine gewisse geistige Faulheit vor. Und ich finde, es tut mal ganz gut, den Rollenwechsel zu machen, für alle.
Das ist die Grundidee unserer Organisation, ja, sozusagen. Also deswegen sprichst du uns aus der Seele.
Das passt ja dann doch sehr gut. Also darin liegt auch das große Learning, ne? Und ich glaube, daran liegt auch das, was nachher Konsensfindung und auch Demokratie auch ausmacht. Und wenn wir das verlernen, das tut man, weil man ja durch die Algorithmen auch ständig emotional aktiviert wird. Ja. So quasi, dann sucht man ja den Stellvertreter, also man wird emotional aktiviert und dann hat man endlich mal einen Konservativen gefunden und dem will man es jetzt mal richtig erklären. Ja? Und umgekehrt ja genauso. Ne? Und die AfDler werden genauso hochgefahren und wenn wir das nicht durchbrechen, und ich glaube, da stehen die Chancen leider schlecht, dann haben wir verloren, ist die Demokratie zu Ende.
Warum bist du dann überhaupt in eine Partei eingetreten, wenn du so eigentlich zwischen den Welten stehst und so ein Schwarz-Grüner ja offensichtlich bist? Warum bist du dann, hast du dich dann trotzdem für eine Partei festgelegt oder warum gehst du diesen Schritt immer wieder, ja, jetzt schon zum zweiten Mal?
Das hat taktische Elemente, persönliche Elemente, aber auch, ich glaube auch, dass es gibt ja, und jetzt, das ist jetzt so ein richtig gefährliches Thema, aber es gibt ja einfach einen gewissen Zeitgeist und der Zeitgeist geht Richtung rechts. Und es gibt einen gewissen Zeitgeist.
Und den bist du dann mitgegangen von den Grünen?
Nein, der Punkt, ich glaube, als ich eingetreten bin bei der CDU, konnte man nicht outer sein. Ne, da war die Ampel und da waren die großen Klimabewegungen und Luisa war überall jeden Tag im Fernsehen. Da gab es eher so, das Pendel war am Peak, Wokeness und so weiter, als ich die Entscheidung getroffen habe. Aber ich glaube, das ist schon so, dass wenn wir es nicht, aus meiner Sicht, wir es nicht schaffen, in der Mitte noch mehrheitsfähige Parteien zu positionieren, dann ist das System ja genau da, wo zum Beispiel mein Ex-Chef Elon Musk es haben will. Nämlich du hast möglichst fragile Mehrheitsverhältnisse, du hast eine sehr klare Trennung in verschiedene, aber zersplitterte Lager. Und wenn uns das passiert, werden wir italienische Verhältnisse bekommen. Erst die Zersplitterung und dann die Rechten. Und insofern schmeiße ich mich hinter die CDU. Nicht, weil es eine Liebesbeziehung ist, sondern weil ich schon glaube, wenn man Demokrat ist, man kann das jetzt auch mit der SPD machen. Ja. Auch wenn die prozentual halt, also ich sehe keine andere Partei mehr, die in der Lage ist, in den Zeiten, in denen wir uns befinden, noch ein Brückenbauer zu sein. Und ich finde auch, ich habe das auch selbst erfahren, also Solarspitzengesetz, da war die Ampel noch an der Regierung und harter Wahlkampf schon vorher. Und trotzdem hat man dann gemeinschaftlich mit der CDU auch Wege gefunden. Und das finde ich wichtig. Und ich persönlich möchte genau dieses Signal senden, zu sagen, müssen die nicht alle schmecken. Ich finde, im Durchschnitt ist das Talent bei Politikern viel zu niedrig. Und es sind wirklich arme Würste oft. Ja, aber ich stoppe jetzt hier mal, weil ich sehe die nächste Frage.
Ja, weil mich interessiert, du sagst, wir müssen schaffen, in der Mitte die Lösungen zu finden, weil sonst ist die Demokratie am Ende, weil die Rechten gewinnen. Wie schaffen wir denn das? Weil es scheint ja so zu sein, oder das ist zumindest oft mein Gefühl, dass der Kompromiss als solcher verteufelt wird von den Rechten. Also die machen dann immer spinnendes Narrativ als die Altparteien.
Aber von den Linken auch, von den Extremen.
Oder auch von den, auch, ja. Oder von den Extremen, mhm. Völlig d'accord. Aber so einfach, dass man den Kompromiss, diese, wenn die GroKo oder Schwarz-Rot irgendeinen Kompromiss findet, sagen sie Altparteien, Kartellparteien und schaffen es allein dadurch, dass die einen gemeinsamen Kompromiss gefunden haben, das schon zu verteufeln.
Du, ich würde sagen, ich kann, das finde ich ganz gut, auch bei 1,5 Grad oder bei anderen Dingen, ich kann ja vor allem beeinflussen, was ich selber mache. Und ja. Wenn wir hätten ja 1,5 Grad weder so nennen müssen, noch hätten wir es starten müssen, wenn wir uns hingestellt hätten und gesagt hätten, die Chinesen können wir nicht beeinflussen und die Amerikaner auch nicht, dann lass uns doch gar nicht erst starten. Ich kann ja nur für mich den durchaus unpopulären Schritt machen und zu sagen, ich bringe mich ein. Ja, so. Ja. Und ich glaube, das kann ich für mich kontrollieren und das mache ich deshalb auch. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt darüber, wie viel man doch auch erreichen kann. Also ich habe gedacht, so, wenn man das dann macht, dann redet sowieso keiner mit einem. Und also schreibt mal euren Bundestagsabgeordneten, egal von welcher Partei, die antworten tatsächlich. Und man kann auch mit denen in Dialog treten. Also es ist dann, man kann was erreichen. Und ich habe keine Lösung für das, für die Frage, die du gerade gibst. Ich denke schon, dass man grundsätzlich vielleicht irgendwann an den Punkt kommt, dass die Mehrheitsgesellschaft wieder in einen Zeitgeist kommt, zu sagen, wir dürfen uns nicht zur Geißel machen von unseren ideologischen Gedankenpressen. Und ich glaube, die Emanzipation von Social Media und auch die Emanzipation von zu erkennen, dass man gerade in einem Funnel ist, der einen radikalisiert, egal in welche Richtung und ständig, ist ja immer ein Auseinanderspiel gegeben. Also Papa gegen Mama, Ehefrau gegen Ehemann, Zuwanderer gegen Leute, die hier leben, Reiche gegen Arme, ist ja immer dasselbe Prinzip. Und ich kann nur hoffen, dass es dafür wieder Mehrheiten irgendwann gibt. Ne? Mehr kann ich aber auch jetzt nicht tun. Ich bin auch kein Politiker. Ich würde sagen, ich hab am Ende, das ist mein privates Commitment, sowohl im Unternehmen als auch, dass ich zumindest was tue. Ja.
Und so ein Vorwurf von AfD oder auch von so Wählern von denen, ist ja auch oft, es wird sich ja eh nichts ändern, dann wähle ich halt jetzt die AfD. Ich habe jetzt irgendwie schon die letzten drei Regierungen mitgemacht und für mich gibt es keine Unterschiede. Merkst du als Unternehmer, wenn eine Regierung wechselt?
Ja, na klar.
Und woran machst du das fest?
Wie also das merken wir jetzt von der Ampel zur GroKo, ist ja keine mehr, aber von SPD, CDU zu doch dramatisch, ne? Also im Klimaschutz insbesondere und in der Energiepolitik auch. Das heißt, deswegen weiß ich ja auch besser als vielleicht offensichtlich einige andere, dass es sehr wohl einen Unterschied macht. Trotzdem ist ja Wahrheit dabei. Also gucken wir uns mal die Deutsche Bahn an, gucken wir uns mal die Erneuerbaren an, gucken wir uns mal Smart Meter an, intelligente Zähler. Das sind alles am Ende Projekte, die in einer strukturellen Sackgasse sind. Es gibt da gar keinen Dissens. Die Bundesnetzagentur will Smart Meter haben. Die Europäische Union will Smart Meter haben, weil sie sagte, die intelligenten Zähler machen die Energie für alle günstiger, weil wir individuell abrechnen können. Die Bundesregierung möchte, auch die jetzige, möchte intelligente Zähler haben. Die Verteilnetzbetreiber sagen, möchten wir haben. Und wir sind in einem Multi-Stakeholder-Gewächs so festgefahren aus Datenschutzthemen, dann irgendwelche Verbände, die sich einbringen, dass... Und das ist mit der Deutschen Bahn so, das ist mit dem Renten so, das ist mit dem Gesundheitssystem so. Gibt da gar keinen Dissens. Alle wissen, die sind krank, die Systeme, und die werden nicht zukunftsfähig sein. Aber was wir schon haben, insofern, es verändert sich immer noch genug mit jeder Regierung, aber was es schon gibt, es gibt ein strukturelles Problem, es gibt zu viele Sackgassen, wo wir das, was wir eigentlich erreichen möchten, faktisch nicht mehr erreichen. Das fängt bei Autobahnen und Gleisen an und hört auf bei Schulen und ganz banalen Dingen, wie dass wir immer noch kein Glasfaser haben oder auch keine intelligenten Stromzähler. Ganz Europa hat es. Das heißt, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es strukturelle Probleme gibt. Und die Multi-Stakeholder-Konstellation ist eins davon. Und und jetzt ist die Frage, wann kommt der Kipppunkt, dass auch die Mitte, also oder sagen wir mal die Mehrheitsgesellschaft, bereit ist, und ich glaube, der Kipppunkt kommt, und das Angebot wird, glaube ich, momentan von niemand anderem gemacht. Die AfD sagt halt, wir zacken alles mit der Axt, und die Leute sagen, wir sind wütend und das finden wir geil. Ja? Aber es ist natürlich so, wir haben extreme strukturelle Defizite und Sackgassen, und die sind auch wirklich gefährlich.
Super spannender Gedanke. Bevor wir jetzt über euer Unternehmen und die Energiewende sprechen, du wirst in jedem Podcast darauf angesprochen, deswegen wollen wir jetzt auch gar nicht zu lang machen, aber du warst ja der erste Tesla-Deutschland-Chef und hast dadurch auch mit Elon Musk zu tun gehabt, du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Und wir wollen nur, ein Aspekt hat uns doch interessiert, ob du damals, als du mit ihm zu tun hattest, schon absehen konntest, dass der so ein Key-Player in der amerikanischen Politik wird. Oder ob du das, ob dich das überrascht hat.
Ich glaube, was er vom Geiste her ist, ist jemand, der ist limitless. Also ist einfach jemand, der in dem Moment, wo sich eine Barriere abgeschliffen ist, geht es sofort auf die nächste. Das heißt, von der persönlichen Charaktereigenschaft ist er definitiv so, dass er expansive ist in the most powerful way.
Aber das ist doch bei dir auch so, ne? Ein bisschen.
Ein bisschen sicherlich schon. Ne? Ich würde sagen, also Elon wird sich so viel Raum nehmen, wie man ihm gibt. Und das sieht man ja, egal ob es jetzt Grok ist, die gesamte AI-Suite stellen fürs Pentagon, oder dass die International Space Station überhaupt nicht mehr betriebsbar ist ohne SpaceX. Und auch die Monopolposition, die SpaceX mit Starlink schon hat. Das sind alles Elemente, die ja auch ganz plain vanilla zeigen. Ne? Also kontrolliere halt, also wenn du zum Beispiel Robotics, wenn du in der Lage sein möchtest, AI-gesteuerte Roboter in den Dschungel zu schicken, brauchst du Starlink. So, und brauchst aber auch AI, aber brauchst auch Robotics. Und der baut, also wenn man ihn lässt, wird er die Weltherrschaft übernehmen. Also das ist einfach, weil er so ist. Und das ist auch, da du lachst, ne? Da sollte man nicht
drüber lachen. Warum unterscheidet ihr euch dann?
Weiß ich nicht. Also ich würde einfach sagen, dass ich habe noch ganz andere Probleme, irgendwie, wie wir irgendwie durch uns den Behörden-Dschungel hier schlagen und so weiter. Ne? Also, aber definitiv ist es so, dass er einen Plan dafür hat, er hat die Fähigkeiten. Und wenn er es schafft, erstmal den Rüstungskomplex auch, also ich warte immer darauf, dass die amerikanische Armee auch beginnt, über Robotics Großaufträge einzugeben. Er ist ja da schon drin. Dann würde ich sagen, also er hat einen Plan, den setzt er schon um. Und die Fragmentierung, ihr seht ja auch, wie Grok gebaut worden ist. Grok geht vor allem auf Visualisierung, geht vor allem auf Fake-Content. Und das hilft wieder, beide die Lager zu spalten und Europa eigentlich platt zu machen. Also ihr dürft da ruhig ordentlich Angst vor haben. Und ich sehe auch niemanden, ja, ihr lacht noch, ne? Ihr solltet nicht lachen.
Versuchen, was dagegen zu tun.
Ja, aber da lacht ihr wieder, ne? Weil man weil ihr so denkt, es gibt bestimmte Fundamente, die euch nicht weggenommen werden, aber die werden euch weggenommen. Und es gibt noch eine ziemlich schwache Europäische Kommission, die dazwischen steht, und ansonsten nichts. Ja, und wenn du dir jetzt anguckst, Kanzler Kurz ist auf der Payroll von Peter Thiel und Co. Und also ich würde so ein bisschen so, wie die Intellektuellen in Amerika immer über Trump sich lustig gemacht haben, jetzt lächle ich auch, weil die alle immer gesagt haben, dieser Idiot, und das war ein Riesenfehler. Ja. Riesenfehler, es geht ums Ganze. Und darauf könnt ihr euch einstellen. So,
ja.
Ernste Ansage.
Ist so. Also können wir in einem Jahr wieder drüber sprechen. Als er sich eingemischt hat, das erste Mal in die Innenpolitik, habe ich so einen Post abgegeben, so never bet against Elon. Und dann kamen ganz viele so, und das wird schon. Und also ganz viele, die aus diesem Selbstverständnis kommen, naja, wir sind ja Europa und wir sind ja Deutschland, wir haben Institutionen. Aber mit der Erodierung der Amerikaner ist da ja keine Macht mehr hinter. Ne? Insofern, wir können gerne im Jahr nochmal gucken. Ich glaube, das wird
kurzfristig.
Ja, also die Erpressungen werden ja, gehen ja jetzt schon los. Ne? Also die hinter und vor den Kulissen. Und ich glaube, also wenn jetzt Ryanair zum Beispiel Starlink nicht nimmt, geht er ja rein und sagt, ich kaufe Ryanair. Und also es wird darum gehen, die Infrastruktur, nicht nur die Softwarelösungen, also Google, und wir können ja gar nicht operaten. Also das gesamte Wirtschaftssystem in Deutschland kann nicht funktionieren ohne das Finanzsystem der Amerikaner und ohne die Software. Und wenn die Kommunikationsinfrastruktur auch noch reinkommt, Rüstung ohnehin, dann und dann einfach jemand ausspricht, dass der Kaiser nackt ist, ne? Und wir sitzen da, gerade die Intellektuellen sitzen da, ja, aber ich habe doch das Grundgesetz, ja. Ich glaube, das ist auch ein Grund für mich, mich in die CDU zu orientieren, weil diesen Schutz, der ist nicht mehr hinterlegt mit echter Power.
Lass uns vielleicht zu eurem Unternehmen gehen, dass wir noch ein bisschen darüber sprechen, gerne, was 1,5 Grad macht, weil wir gar nicht so viel Zeit haben. Also es wäre super spannend, da noch weiter reinzugehen. Ich könnte stundenlang. Aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, euren Unternehmensnamen zu ändern? Viele Wissenschaftler gehen ja inzwischen davon aus, dass man dieses 1,5-Grad-Ziel gar nicht erreichen wird oder kann mit den Maßnahmen, die aktuell getroffen werden. Habt ihr euch das überlegt und wie nennt ihr euch eigentlich im internationalen?
Wir nennen uns, also wir nennen uns immer 1,5 und die Amerikaner oder die Australier sagen dann einfach 1,5 und es ist auch interessant, wie gut das funktioniert. Also wir haben am Anfang auch gedacht so, das ist auch, aber Eigennamen funktionieren schon, ne? Und habe ich auch neulich einen Politiker erzählt, wie es ist gar nicht so schlimm, einen deutschen Namen zu haben. Und es funktioniert gut für uns. Also ob in Spanien, ob in Schweden, ob in Finnland, das ist okay. Und natürlich muss man fairerweise sagen, die verstehen dann nicht sofort, was es meint. Also bei uns könnte man so Leute sagen, haha, es wird 2 Grad. Ja, so ist ja quasi deine Frage. Also erstens, der Name funktioniert, nicht so schlimm. und das andere ist, für uns ist das ja ein Symbol, ob unsere Kunden ihr 1,5-Grad-Ziel erhalten. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, Philipp, hast du eine Lösung für die strukturellen Politikprobleme? Ich sage, nee, aber ich mache halt das, was ich kann. Und ich glaube auch beim Klimaschutz, wenn du dich demotivieren lässt von der Weltentwicklung, dann wirst du nicht aus dem Bett kommen. Und unser Motto ist ja auch einfach machen. Und deswegen würden wir sagen, wir helfen dir dabei, dein 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und wir können keine Verantwortung übernehmen für das Weltklima leider. Ja, aber desto mehr Menschen ihrer Verantwortung gerecht werden, und da bleibt ja der Standard der gleiche. Also der Median der fetten Bevölkerung in den USA sollte nicht der Sollwert sein für deinen eigenen Körperfettanteil. So sehe ich das mit CO2 auch, und deswegen bleibt der Name auch, weil wir sagen, das ist ja auch ein, es ist ja auch ein Mahnmal. Also es ist ein Mahnmal, es ist ein Denkmal, es ist ein, und es polarisiert wunderbar, weil die Leute genau das fragen, und dann denkt man drüber nach und sagt so, okay, so, das wären jetzt meine Argumente.
Kannst du einmal relativ kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was ihr genau mit 1,5 Grad macht, auch so in dem Wissen, dass wir, die meisten von uns jetzt studieren oder eine Ausbildung machen und noch keine Einfamilienhäuser haben?
Genau, also grundsätzlich sind die Angebote, die wir haben, richten sich an jedes Gebäude, unabhängig davon, ob es ein Eigenheim ist. Es ist einfach einfacher mit dem Eigenheim. Aber was wir am Ende machen, ist, wir integrieren von der Erzeugung von Erneuerbaren bis zur Steuerung in deinem Haus. Also die sind ja volatil, das heißt, Wind ist halt nicht immer da, Sonne ist nicht immer da. Wir wissen aber ziemlich genau, wann die da sind, mit einer Prognose. Und wenn du dann die Geräte in den Gebäuden, ob zu Hause oder hier in einem Wohnblock, so aussteuerst, eine Wärmepumpe, Elektroautos, dass sie diesem Rhythmus folgen, deswegen sagen wir auch to live on wind and sunlight forever for free, dann glauben wir, können wir in diese Energy Abundance kommen. Ne? Also dass wir wirklich dauerhaft sehr, sehr niedrige Kosten erreichen, sehen wir auch schon. Und das machen wir. Das heißt, wir gucken uns, wir kaufen Erneuerbare ein, beziehungsweise haben eigene Erzeugungskapazitäten, und die sind end-to-end verbunden und mit den individuellen Geräten der Haushalte. Und kannst dir vorstellen, wie so ein Schwarm, der atmet. Ne? Das heißt, auf der einen Seite hast du die Haushalte, und die atmen oder bewegen sich überwiegend im Rhythmus von Sonne und Wind. Diesem Rhythmus folgen wir über Software. Und dadurch sind die Preise unglaublich viel günstiger, weil natürlich der Strom dann günstig ist, wenn viele Erneuerbare da sind, und er ist auch sauberer.
Nachdem man einmal eine große Anfangsinvestition getätigt hat, um eure...
Unabhängig davon, ich würde eher sagen, wenn du einmal elektrifiziert bist, ne? Also ist natürlich klar, wenn du eine Ölheizung hast, können wir dich irgendwie schlecht mit Strom powern. Das heißt, wir haben jetzt auch Kunden, also Heartbeat ist ja, heißt die AI, die ist auch verfügbar für Kunden, die nicht bei uns Hardware gekauft haben. Sondern was richtig ist, ist, du musst halt elektrifiziert sein, ne? Wenn du kein Elektroauto hast, sondern Diesel fährst, dann können wir dich nicht mit Sonne und Wind verbinden. Wenn du keine Wärmepumpe hast, sondern einen Ölkessel, dann können wir das auch nicht. Aber sobald du in der elektrischen Welt bist, können wir dich verbinden mit diesem Rhythmus, unabhängig davon, ob du bei uns die Hardware kaufst. Viele Kunden wollen dann mehr Hardware kaufen, weil die auf einmal sehen, oh, die Wärmepumpe kann ich zum halben Strompreis, also das Saving wird ja höher. Ne? Die merken dann, okay, anstatt 30 Cent für den Strom für die Wärmepumpe zahle ich halt 15 bei uns. Und das finden die, das hilft natürlich dann auch, die Elektrifizierung attraktiver zu machen.
Ja. Also wenn ich jetzt in einer WG wohne und miete, kann ich irgendwie trotzdem mich bei euch melden, oder muss ich dann erstmal auf den Vermieter zugehen und der muss das dann alles...
Genau, also derjenige, der das Recht hat, den Stromvertrag abzuschließen und der die Hoheit hat über die Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen. Und das ist in der Regel der Eigentümer. Das macht's und deswegen gehen wir auch nicht mit so Scheinöko-Verträgen rein, weil das machen ja viele Leute in Berlin, die kaufen, nehmen dann einen Ökostromvertrag, denken, sie tun was Gutes, was vollkommener Quatsch ist, by the way, weil das nur zertifiziert wird, ist immer noch ein Standardlastgang.
Habe ich mal gemacht.
Ja, auch ein reines Marketing, aber nee, da könnt ihr gar nicht so viel machen, fairerweise, sondern wir müssen mit denen sprechen, denen die Immobilien gehören, weil die haben den Zugriff drauf. Ne? Und die entscheiden dann auch, also wir...
In 10 Jahren dann.
Nee, wir haben...
Mit uns.
Also. Ja klar, ne? Aber es ist ja schon so, also wenn wir mit einer Vonovia sprechen und mit denen machen wir auch Projekte, dass die schon merken, so, und das ist ja, da bin ich wieder der Kapitalist, die machen das natürlich, um die Kosten zu senken. Nur dafür. Ja? Und natürlich, wenn es Vorgaben gibt, auch. Aber das ist der Haupttreiber. Ja, so. Und insofern, es gibt 110 Millionen Gebäude in Europa, da haben wir noch viel zu tun. Ne?
Ihr selber macht wahnsinnig viel für die Energiewende. Wie würdest du es gesamtgesellschaftlich sehen? Ärgert es dich, dass es gerade nicht so ein großes Thema mehr in der Politik und in der Gesellschaft ist wie noch vor 2-3 Jahren? Und wie würdest du sagen, ist der aktuelle Stand der Energiewende?
Ich würde sagen, es ärgert mich definitiv nicht, dass es weniger Feuilleton gibt. Weil die Diskussion, die man so 2021 hatte, war auch eine idealistisch-ideologische, Entschuldigung, Luisa Neubauer weiß nicht, was Strom ist und weiß auch nicht, wie der Strommarkt funktioniert. Die kann schon zu Recht uns darauf hinweisen und ich schätze sie auch sehr, was wir CO2-technisch machen müssen und auf die Fehler der alten weisen Männer zu Recht hinweisen, das kann man. Aber was ja fehlt, ist ja eine Vision eines Konzepts, was wirtschaftlich geil ist. So, und was der Volkswirtschaft hilft. So, und das ist in der ersten Phase, ging es ja nur um den, ihr seid alle blöd und das ist auch wichtig, aber irgendwann ist es einfach auch zu viel, weil wenn das Konzept fehlt, und insofern, glaube ich, vermisse ich nicht die Polemisierung und die Idealisierung und das sich erheben über andere, ja, und dann aber Latte Macchiato saufend den Ökostromtarif benutzend, sein Verhalten auch nicht verändern. Das ist, da habe ich keine Zeit für. Was die Chance, die wir jetzt leider verpassen, ist, dass man das erste Mal drauf guckt, wie kann Europa einen volkswirtschaftlichen Vorteil bekommen? Also wie können wir die Energieabhängigkeit gegenüber den Fossilstaaten reduzieren? Sind weniger erpressbar? Wie können wir den Industriestandort wettbewerbsfähiger machen? Könnten wir? Wie können wir die Kosten für alle Verbraucher senken? Auch wichtig. Und das hängt damit zusammen, dass man, also man muss halt diesem, aus unserer Sicht, diesem Rhythmus von Sonne und Wind folgen. Du kannst nicht immer einen doppelten Kraftwerkspark in Reserve haben, den muss man dann bezahlen. Und du kannst auch nicht die Netze so bauen, dass du Peaks, also Spitzen, transportierst nach Italien und dann zurück. Das ist einfach zu teuer. Ne? Und ich hoffe, dass man diese Chance noch erwischt. Ja, weil Stakeholder wie, und da bin ich jetzt wieder eher im linken Lager, Stakeholder wie E.ON oder so, die massiv davon profitieren, dass man einfach überdimensionierte Netze baut, die anstatt regional das Problem zu lösen, den Strom erst ins Ausland schicken und die dann später teuer zurückholen und wir alle müssen über Abgaben finanzieren. Und das heißt, ich habe keinerlei Vermissung nach dem emotionalen Hype. Ich wünsche mir immer noch viel mehr, deswegen auch in der CDU oder auch bei der Wirtschaft, die Erkenntnis, dass dieses Szenario der Energy Abundance, die Chinesen arbeiten daran, Teile der Amerikaner arbeiten daran, die Amerikaner haben halt Öl und Gas als Vorkommen, das heißt, die sind ganz anders aufgestellt, aber das ist für uns entscheidend. Also die Umstellung des Systems auf ein Erneuerbares zu niedrigen Kosten mit einem intelligenten Ansatz wie die Skandinavier, das ist für die Volkswirtschaft in Europa extrem entscheidend. Und das wird viel zu wenig, dieser Teil hat gar keine, bekommt keine Liebe. Weil die Leute, die eher wirtschaftlich geprägt sind, haben Brass auf die Ideologen aus ihrer Sicht, die gegen den Klimawandel kämpfen, gefühlt. Und die Ideologen, die auf den Klimawandel gucken und auf Soziales gucken, haben kein Verständnis, wie das System überhaupt funktioniert. Und das ist ein Problem.
Unser Podcast heißt ja Kaffee und Fluchen. Und jetzt sind wir ja schon ein bisschen drin, dass du dich über bestimmte Dinge jetzt gerade geärgert hast. Wenn du dir überlegst, welche Akteure gerade die Energiewende so verhindern, so was ärgert dich da am meisten? So worüber könntest du dich richtig aufregen?
Ich denke, dass ich mich am meisten darüber ärgere, dass es keinen konsequenten Masterplan gibt, im Bundeswirtschaftsministerium und im, das ja auch für Energie zuständig ist. Es gibt diesen Masterplan auf europäischer Ebene. Das heißt, die Kommission hat bestimmte Richtlinien erlassen. Da geht es ja darum, mit den Erneuerbaren Kostensenkungen vorzunehmen. Dafür brauchst du halt diese Intelligenz im Netz, du brauchst Smart Meter und so weiter. Das ärgert mich, weil ich es wirklich auch, das ist ein schwerer Fehler volkswirtschaftlich. Man wird nicht mit teurem LNG-Gas, wo man jederzeit erpressbar ist, die Preise in der Industrie senken können dauerhaft. Außer man subventioniert dauernd, was ja das auch keine Lösung ist. Und das finde ich echt schade. Ja, und ich hätte auch gedacht, dass es dort tatsächlich eine europäische, es gab jetzt diesen Nordseegipfel in Hamburg, eine europäische Initiative gibt, wie man langfristig die Kosten runterbringt. Und die fehlt mir. Eine europäische und eine deutsche auch. Ja. Das fehlt mir am meisten. Und das finde ich vor allem traurig, weil es die Chance wirklich gibt. Und natürlich gibt es jetzt Gründe dafür. Ne? E.ON ist einer der Gründe. E.ON hat halt Netzentgelte sind wie die GEZ. Also E.ON kann Fernsehsendungen produzieren, die keiner braucht und keiner schaut. Und wir müssen sie trotzdem bezahlen. Und das dauerhaft. Der Lock-in-Effekt ist geisteskrank. Ne? Also die machen halt irgendwas. Ich sage immer, wenn es eine Gesellschaft gäbe, der alle Autobahnen gehören und wir müssten die bezahlen über Abgaben jeden Monat, die können selber entscheiden, wie sie die Netze ausbauen und können diese Umlagen auf uns umlegen und haben eine Eigenkapitalrendite wie ein Softwareunternehmen. Und die haben natürlich Interesse daran, den Transportaufwand nicht zu reduzieren. Ne? Also wenn du den Windstrom in Norddeutschland sofort vor Ort verbrauchen würdest, weil alle elektrischen Verbraucher im Rhythmus mit Sonne und Wind stehen, dann müsstest du den Strom nachts nicht nach Italien bringen und zurückfahren. Ja? Das heißt, die haben eine sehr gute Lobbyarbeit gemacht, E.ON zu positionieren als wir sind die Netze, wir sind neutral. Und dann gibt es die Erneuerbaren und die Fossilen und man redet über diese beiden Spektren. Das ist also ein großer Blocker, E.ON und Leo, der CEO, weil die halt einfach Geld drucken und keiner redet drüber. Und dann gibt es natürlich noch die Fossilen. Ne? Aber ich finde, die Fossilen sind relativ klar identifizierbar. Ja? Also die gibt es und die haben tolle Lobby und die bringen ja den Gasmarkt auch zurück. Ne? Und auch so ein Gaskraftwerk, wenn das mal gebaut wird, klar, die Lieferverträge gehen ja über Dekaden. Ne?
Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich glaube, eine Frage ist noch wichtig, weil das ja schon immer wieder als Gegenargument aufgeführt wird, dass die Energiewende gerade aktuell volkswirtschaftlich einfach zu teuer für uns ist. Und viele sagen, dass die Energiepreise sind so hoch, dass wir aktuell nicht wettbewerbsfähig sind im internationalen Vergleich und ständig Atomstrom importieren müssen aus Frankreich und anderen EU-Staaten. Gefährdet die Energiewende unseren Wirtschaftsstandort Deutschland oder müssen wir einfach nur Durchhaltevermögen beweisen?
Weder noch. Das System ist halt dysfunktional. Also du kannst nicht anfangen, 50-100% je nach Tageszeit deiner Energieversorgung im Strombereich umzustellen auf volatile Produktion und dann ein System zu haben, was das nicht abrechnen kann. Dann brauchst du doppelte Kraftwerksparks. Ich glaube, das ist relativ klar. Dann brauchst du halt, hast du einen Kraftwerkspark, der ist nicht in Betrieb, wenn die Erneuerbaren da ist, und den anderen, der ist in Betrieb, wenn die Erneuerbaren nicht da sind. Es gibt keinerlei Incentivierung, das Verbrauchsverhalten zu verändern, weil es keine Abrechnungsmöglichkeiten gibt. Strom ist immer gleich teuer, ist also für alle egal. Und dann brauchst du zwei Kraftwerksparks und dann ist die Dysfunktionalität des Strommarktes durch mehr Erneuerbare, macht Strom teuer. Skandinavien ist ein Beispiel, da ist einfach das Netz, die Netzentgelte sind niedrig, wenn du viel Ökostrom hast, also viel Windstrom hast. Dadurch macht es total Sinn, nachts das Auto zu laden, nachts, keine Ahnung, Kühlaggregate laufen zu lassen. Und damit können die natürlich diese Peaks besser abfedern und reduzieren den Aufwand in den Reserveparks. Ist klar, wenn ich mein Verbrauchsverhalten anpasse an den Rhythmus von diesem Produzenten, dann habe ich weniger Transportaufwand, weil es wird verbraucht. Ich brauche auch weniger Reserve, weil die Batterie ist ja voll. Das Elektroauto ist geladen, muss nicht geladen werden, wenn es keinen Strom gibt. Und das ist eigentlich so simpel, dass man sich die Frage stellt, warum das keiner rafft. Das Problem ist die Dysfunktionalität des Strommarktes, dass wir nicht flexible Preise anbieten können. Also ist der Preis halt niedrig oder hoch. Und wenn es keine Marktprinzipien gibt, dann wird ein System immer sehr teuer. Und deswegen ist das nicht die Schuld von günstigem Windstrom oder Sonnenstrom, sondern das System an sich ist dysfunktional. Und daran verdienen leider auch viele. Ja, weil wir bauen Netze, die größer sind, als wir sie bräuchten. Wir bauen Reserveparks auf, die ja die gesamte Last dann nachts nehmen. Warum? Weil alle nachts laden, weil wir nichts verschieben. So, und wenn wir diese Dysfunktionalität nicht lösen, ist dieses System teurer als ein rein fossiles oder ein rein erneuerbares, was mit Flexibilität arbeitet. Schweden ist oder Dänemark sind gute Beispiele, die sind flexibilisiert, die haben dann niedrigere Energiekosten. Deswegen nein, die Energiewende ist nicht das Problem, sondern wieder ist die Dysfunktionalität des Strommarktes ein. Das ist offensichtlich dysfunktional. Ja, und wenn man das nicht löst, übrigens auch eine AfD, weil die Erzeugungskapazitäten sind ja da, dann wird der Strom dauerhaft immer nur teurer, vor allem durch immer mehr Netzentgelte, weil wir halt auf der Kupferplatte den Strom von links nach rechts schieben. Also begründet, ja, aber die Zuordnung, dass es die Erneuerbaren sind, ist nicht ganz korrekt.
Genau, und jetzt zum Abschluss darf sich bei uns immer jeder Gast, damit man so gut gelaunt aus der Kaffeepause wieder rausgeht, einen Musikwunsch oder ein Lied wünschen. Hast du da eine Idee so spontan? Und wenn ja, warum?
Normalerweise sagen wir es unseren Gästen vorher. Das tut uns
also, ich glaube, ich habe heute morgen, ich weiß gar nicht, wie bei den Titeln, aber Everybody's Kung Fu Fighting gehört. Das fand ich ziemlich gut.
Das ist doch perfekt.
Das finde ich sehr, sehr motivierend, höre ich mit meinen Töchtern. Und dann rennen die immer wie bekloppt um den Tisch und ich muss sie fangen. Und man hat extrem gute Laune. Also ich weiß gar nicht, ob es der offizielle Titel ist, aber ich glaube, es kennt jeder. Ne?
Ja. Ich habe sofort im Kopf.
Genau.
Dann nehmen wir das.
Nehmt es mit, ist, glaube ich, schön und motivierend.
Dann danken wir dir sehr, dass du bei uns warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn man wirklich mehr Zeit bräuchte. Aber easy. Das kennen wir schon.
Braucht man immer.
Ja. Vielen, vielen Dank. Und jetzt hoffen wir, dass sich alle Hörer um den Tisch jagen und das Lied genießen.
Genau, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah. But they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and Little Sammy Chung. He said, here comes the big boss. Let's get it on. We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're in.